Der Heilige von Bruckstadt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Markus von Gazer Press über den Abenteuerband Der Heilige von Bruckstadt. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's.
Ich habe jetzt vor 4 Jahren eben begonnen, wieder Rollen zu spielen mit einer Runde, die eigentlich keine Rollenspielerfahrung hatte. Und da habe ich zuerst an DSA gedacht. Und dann war da DSA 5. Und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Spieler ein bisschen überfordert waren. Also mit diesen ganzen, es ist ja lang nicht mehr die Zeiten, wo man 2 A4-Seiten Charakterbögen kommt, die sind ja lange vorbei, wie ich feststellen muss. Das sind ja mittlerweile viele, viele A4-Bögen. Und all dieses Auswählen und diese Moves und Spezialisierungen für den Kämpfer und was weiß ich noch alles, sie waren überfordert.
Welches System hast du dann gewählt oder wie habt ihr es dann die Kurven gekriegt, dass du gesagt hast, okay, gerade DSA 5, weil komplex?
Wir haben dann eigentlich angefangen mit Basic Fantasy Role-Playing Game. Das ist dieses US-amerikanische System, das eben letztendlich ein USR-System ist und auf den frühen Versionen von D&D basiert, wo du eben gerade einmal die Eigenschaftswerte hast mit die Boni und that's it. Und dann halt die Rettungswürfe, ne? Der Gift, Versteinerung, Drachenodem, diese ganzen Sachen, das ist es eigentlich, ja. Genau, und dabei die Charakterklassen sind überschaubar. Nicht? Da hast du halt den Magier und den Krieger und es gibt einen Dieb und so und das war's dann eigentlich. Ja? Und natürlich noch den Elf und den Hobbit und den Zwerg, aber überschaubar und kompakt. Mit dem haben wir dann eigentlich angefangen. Ja?
Das heißt, das ist im Endeffekt vergleichbar Dungeons and Dragons 1.
Genau, auf das läuft's raus. Genau so, ja.
Das, also wenn jetzt aktuelles oder aktuellere Systeme vergleicht damit, zählen ja mitunter Beyond the Wall in die Richtung ab, Dungeon Worlds in die Richtung, für die Systeme, die ich kenne, beziehungsweise auch selber schon mal probiert habe. Und natürlich ein paar Sachen, die es nicht mehr gibt, wie Labyrinth Lord, glaube ich, hat es noch mal gegeben, was in die Richtung abgezielt hat.
Gibt es noch, gibt es schon noch, ja. Und das geht absolut in die Richtung, ja. Ja.
Und wie hat die Gruppen das aufgenommen, diese Einfachheit?
Damit waren sie perfekt zufrieden, perfekt zufrieden. Aber es ist nicht nur diese Einfachheit, es hat noch weitere sympathische Elemente, meiner Meinung nach, die auch für die Gruppe gepasst haben. Was mir bei DSA aufgefallen ist, als ich es damals in den 90er Jahren gespielt habe, man hat mit dem Level, mit dem Stufenanstieg relativ, sind ja die Lebensenergiepunkte angestiegen. Ja? Das hat dann zu Situationen geführt, wo es Kämpfe gab, wo man durchaus einmal 20 Minuten, 30 Minuten, vielleicht auch einmal länger, gewürfelt hat. Noch einmal dadurch verlängert, weil ja auf jede Attacke eine Parade möglich war, ja, dass das Ganze noch einmal hinausgezögert hat. Das soll so sein und hat sicher sein Reiz und seine Bedeutung für sehr viele Spieler. Nur, ich finde es charmant, wenn die Kämpfe halt eher kurz sind, und das hast du eben genau bei diesen OSR-Regelwerken, kurze Kämpfe, weil die Lebensenergie ist relativ gering, verglichen mit dem Schadenswert, den die Waffen erzeugen können. Ja, das führt natürlich dazu, dass zweimal überlegt wird, bevor man sich überhaupt auf einen Kampf einlässt, beziehungsweise sehr genau überlegt wird, wie man sich vielleicht positionieren kann oder was man tun könnte, um sich Vorteile zu verschaffen. Ja, und das hat einfach für unsere Runde sehr gut gepasst. Und ein weiterer Punkt, den ich sympathisch finde bei diesem Art von Regelwerken, ist die Idee, dass du nicht oder in einem sehr geringen Maß Abenteuerpunkte für erschlagene Monster bekommst, sondern für geborgene Schätze. Das heißt jetzt, es wird auch derjenige belohnt, der einfach clever genug ist, um ein Monster herumzuschleichen oder Energie geschickt anwenden kann, um das Monster zu betäuben oder was auch immer, kriegt dennoch die Abenteuerpunkte durch den Schatz, den er an die Oberfläche in die Zivilisation zubringt. Hat auch sehr gut gepasst für die Runde, weil das tendenziell eine Runde ist von Leuten, die sagen, ja, Kampf ist schön, braucht man jetzt nicht exzessiv oft. Ja, also es hat von daher auch sehr gut gepasst, genau. Und also ich hab das erlebt, dass das Spiel dadurch gewonnen hat, absolut. Das Einzige, was ist, der Spielleiter muss, glaube ich, ein bisschen mehr Auge drauf haben, auf diese Schätze, die sich in den Händen der Spielern anhäufen. Denn dadurch, die brauchen ja tausende von Abenteuerpunkten, um da weiter und weiter und weiter zu können. Und das jetzt natürlich umgelegt auf Schätze, das gibt schon einiges her. Ja. Deswegen beim Heiling von Bruckstadt zum Beispiel haben wir das versucht so zu lösen, dass die Spieler, und ich kann es jetzt sagen, ohne zu sehr zu spoilern, dass den Spielern sozusagen als Belohnung, wenn sie diese Aufgabe erledigen, der Besitz einer alten Ruine in Aussicht gestellt wird. Die Betonung liegt auf alte Ruine. Das heißt, um die zu bewohnen, um die bewohnbar zu machen, muss man viel Geld investieren. Das heißt, das ist etwas, was dann weitergeführt werden kann, als etwas, wo die Spieler Einfluss haben, wo sie sich herrichten können, aber das auch ein bisschen dazu dient, dieses ganze Gold, das sie aus den Dungeons herausschleppen, wieder abfließen zu lassen. Und ich glaube, bei diesem System, also dieses Gold ist gleich Abenteuerpunkte, das ist etwas, wo man wirklich darauf achten muss, dass das Gold da wieder abfließen kann, ja, auf die eine oder andere Art und Weise.
Wie ist es generell mit Gegenständen, wenn du jetzt Gegenständeverteilung machst, also sei es jetzt generell in deinen Runden, beziehungsweise halt dann in dem Abenteuer, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie irgendwie Schwert plus 1, Schwert plus 2 oder ähnliches finden, oder ist es eher einmal so, einmal so?
Also dieses Schwert plus 1, plus 3, plus 4 ist natürlich, das ist klassisch, das hat es damals im frühen D&D gegeben. Ja. Wir versuchen, und das haben wir auch beim Heiligen von Bruckstadt gemacht, davon wegzukommen. Es gibt natürlich schon diese Bonusschwerter, aber es ist ein bisschen komplexer. Also das heißt, das Schwert richtet vielleicht nur oder hat vielleicht nur gegen gewisse Feinde diese Boni. Und mit jedem Bonus, den eine Waffe mit sich bringt, gibt es natürlich auch einen gewissen Malus oder eine Gefahr, die diese Waffe hat. Ja, also ich bin ein großer Fan davon, die Magie als etwas darzustellen, was auf der einen Seite Macht verleihen kann, aber dieses Spiel mit dieser Macht ist immer gefahrenbesetzt. Ja? Also dem Spieler muss klar sein, ich kann nicht nach Belieben jetzt da herumfuchteln mit diesem Schwert und werde durch das Superheld. Nein, es hat auch seine Schattenseiten und daher ist Vorsicht geboten im Einsatz dieser Magie. Ja? Das eben auch, um zu verhindern, dass irgendwann die Spieler ausgerüstet von, ich weiß nicht, magischen Stiefeln bis zum magischen Flügelhelm als unbesiegbare Heron dastehen. Und es für den Spielleiter letztendlich schwer wird, noch irgendwas zu finden, was für sie Herausforderungen bringt. Und das ist ein bisschen das Problem bei den neuen Dungeons and Dragons Systemen, die am Anfang schon schwierig sind, weil niedrige Lebenspunkte und so, aber wo die Spieler sich relativ schnell zu Superhelden entwickeln und der Spielleiter dann wirklich tief in die Kiste der verfügbaren Monster und ich weiß nicht was für Fallen greifen muss, um denen irgendwas noch entgegenwerfen zu können, was sie aus der Ruhe bringen könnte. Ja. Also, ja.
Das heißt, also bei dir wird es dann so das Klassische, gehen wir zum Beispiel Herr der Ringe her, da gibt es ja dieses berühmte Schwert oder halt eigentlich ist es ein Kurzschwert, das blau leuchtet, wenn Orks da sind und das leuchtet halt dann blau, wenn Orks da sind, hat vielleicht nur plus 1 auf Orks, aber halt gegen alles mögliche andere minus 2 oder so. Kann man sich das dann so vorstellen?
Ja, so zum Beispiel, ja. Vielleicht beginnt es irgendwie zu singen, sobald Untote in der Nähe sind und sieht diese Untoten dann an, ja. So, ja, keine Ahnung, so irgendwie halt, das ist das. Ein dritter Aspekt, wenn wir jetzt eben von diesen Oldschool-Systemen gesprochen haben, ein dritter Aspekt, der mir spannend erscheint und den wir in dem Abenteuerband umgesetzt haben, sind die Tabellen. Würfeltabellen, Zufallstabellen. Und das soll jetzt nicht heißen, dass die ganze Welt, in der die Spieler sich bewegen, eine nur vom Zufall getragene ist und die sie deswegen nicht mehr fassen können, nichts mehr planen können. Das soll es nicht sein. Aber dass es eben gewisse Ereignisse gibt. Es gibt da bei uns an Abenteuer zum Beispiel so alte Flüche, mit denen Gräber versiegelt sind, um Grabräuber draußen zu halten. Jetzt ist es aber so, dass im Laufe der Jahrhunderte diese Fluchrune immer wieder kopiert wurde und sie wurde halt fehlerhaft kopiert. Manchmal wurde ein Kreis zu wenig rund gezogen oder ein Strich zu wenig tief eingekerbt. Und das führte dazu, dass die Fluchrune jetzt nicht nur negative Effekte hat, sondern auch positive Effekte bringen kann. Das heißt, jedes Mal, wenn die Spieler eine solche Fluchrune brechen, würfeln sie. Kann grässlich daneben gehen und zu einem grässlichen Tod führen, kann aber auch tollen Bonus bringen, tolle Bonuspunkte bringen und die Spieler lassen sich da halt jedes Mal auf eine Gefahr ein, ja? So. Und dieses Element des Zufalls, das zum Beispiel auch passieren kann, wenn Spieler in einen Raum betreten, da gibt's dann halt drei auffällige Kreaturen, die in diesem Raum hausen. Aber was die Kreaturen zu dieser Zeit gerade machen, ist vom Würfelergebnis abhängig. Mir als Spieler, als Spielleiter gefällt das auch besonders, weil das zu Situationen führen kann, die ich vielleicht sogar nicht geplant habe. und dadurch ein Überraschungseffekt im Spiel aufgebaut wird, der mehr Spielleiter selbst bis zu einem gewissen Grad unterhält. Ja? Also diese Würfeltabellen finde ich sehr charmant und das ist halt auch so ein Kriterium von diesen Oldschool-Abenteuern und Regelwerken.
Ja, die waren damals sehr bekannt und mittlerweile kommen sie wieder ein bisschen in Mode, stimmt es. Aber wie gesagt, wie sich die Gegner verhalten, das finde ich interessant, weil normalerweise hast du eher das, was findest da drinnen oder was ist für Monster drinnen oder ähnliches. Aber wenn du sagst, okay, da sind Hausnummer jetzt generell zwei Personen drinnen oder halt zwei Gegner drinnen und die verhalten sich dann je nachdem, was du dann erwürfelst, das finde ich einen interessanten Punkt. Den Zugang habe ich eigentlich eher meines Wissens noch nie irgendwo gefunden.
Ich versuche damit auch ein bisschen für den Spielleiter die Geschichte zu erzählen. Wenn jetzt da drei Wachen sind, die würfeln, die können entweder, wenn das Ergebnis so ist, dann würfeln diese drei Wachen miteinander. Bei einem anderen Würfelergebnis streiten diese drei Wachen miteinander und einer hat schon ein Messer gezogen. Und beim dritten Würfelergebnis liegt einer mit einer blutenden Bauchwunde im Bett. Das heißt, ich habe damit eine Geschichte erzählt für den Spielleiter, wie das Verhältnis dieser Wachen untereinander ist. Aber gleichzeitig ist es auch eine Chance für die Spieler, weil der mit der blutenden Bauchwunde da im Bett liegt, ist für sie definitiv kein Gegner mehr. Das heißt, wenn sie Glück haben, würfeln sie dieses Ergebnis aus. Ja? Und so greift das ineinander und so versuchen wir das für den Spielleiter interessant zu machen, aber auch ein bisschen offen, der Ausgang halt dann offen für die Spieler.
Also das sind im Summe summarum gesehen eigentlich alles Mechaniken, die ja in die 80er, 90er Jahre eigentlich ziemlich aktiv waren und eigentlich fast bei jedem zweiten Abenteuer drinnen waren, auf der einen oder anderen Art und Weise.
Definitiv.
Gibt es irgendwas, was du sagst bei dem Regelwerk, also sprich beim OSR, wo du sagst, okay, das ist jetzt verbesserungswürdig oder da schraubst du hin und wieder dran, damit das besser funktioniert? Hast du da irgendwie so eigene Punkte oder Regelungen, die du triffst?
Also ich glaube, was wichtig wäre zu sagen, also OSR, die Definition von OSR ist jetzt ja natürlich nichts, was irgendwie abgeschlossen wäre, sondern unterschiedliche Spielergruppen, unterschiedliche Spielleiter definieren das für sich ja natürlich immer unterschiedlich. Ich habe jetzt ja nur diese drei Punkte genannt. Da gibt es noch mehrere Aspekte, die dann verwendet werden oder nicht. Und auch das mit der Einfachheit, also unser System ist ja geschrieben für Lamentations of the Flame Princess, aber nicht nur, sondern grundsätzlich für OSR-Regelwerke. Und bei Lamentations hast du eben zum Beispiel schon, da gibt es Skills. Da gibt es eine Charakterklasse, die hat halt dann Skills wie Schleichen, wie Meucheln, wie Türen öffnen, Architektur und andere Sachen. Also es gibt natürlich auch innerhalb dieser OSR-Regelwerke solche, die wirklich ganz versuchen, puritanisch daherzukommen und andere, die ein paar Schnörkel haben und ein Stück mehr Komplexität haben. Und darin kann man sich halt bewegen und ich kann absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, na ja, also drei Eigenschaftswerte, das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig, um meinen Charakter darzustellen. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr und vielleicht ein paar Skills mehr oder ähnliches. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist alles im Bereich dessen noch, was unter OSR subsumiert wird, je nachdem vom System halt abhängig, ja.
Wenn man jetzt sich das anschaut, das Abenteuer, was du ja da entwickelt hast und gemeinsam mit einer Illustratorin ja grafisch aufbereitet ist, also sprich mit, ich schätze mal, die Karten hat sie gezeichnet und die Charaktere hat auch sie gezeichnet.
Also die Karten habe ich gezeichnet, aber die Charaktere, die Charakterporträts hat natürlich sie gezeichnet und alle Illustrationen ebenso und das Cover, genau, das war die Mariella Schöfmann und wir haben uns da im Vorfeld natürlich überlegt, wie wir es machen sollen und haben uns da dann bewusst für diese Art der Illustration entschieden, die ja ganz klare Verbindungen aufweist zu den frühen Illustrationen, die man in diesen frühen D&D-Werken findet. Ja. Also diese Figuren, wie sie dargestellt werden und das war unser Zugang, irgendwie das so zu lösen, ja.
Das heißt, wenn man jetzt euch ein Bierchen neben die alten D&D-Bierchen hinlegen würde, würde man es auf den ersten Blick sagen, es...
Man würde sehen, es ist, wo die Inspiration herkommt.
Wie Satz oder wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du sagst, okay, gut, du willst jetzt ein Abenteuer schreiben mit dem Umfang, mit der Hintergrundgeschichte. Wie war so deine Inspiration und der Weg dazu, von der Idee zur Verschriftlichung?
Ja, also wie gesagt, ich habe vor 3,5 Jahren, vor 4 Jahren wieder mit dem Hobby begonnen, dass ich vor einer längeren Pause ja sehr regelmäßig und oft betrieben habe. Und bereits damals in den 90er Jahren schon habe ich sehr viel Abenteuer selbst geschrieben und vor allem jetzt, als ich wieder damit begonnen habe, umso mehr. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht und ist auch bei der Spielergruppe recht gut angekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also warum nicht diese Ideen jetzt irgendwie sammeln und bündeln und zu einem Abenteuer bringen. Ich war zu der Zeit auch ein bisschen inspiriert von diesen Mega-Dungeons, die jetzt wieder in Mode gekommen sind, also ob das jetzt das Sparrow Maze ist vom Greg Gillespie oder andere, also wo man, ich weiß nicht, wenn man es denn wirklich durchzieht, das ist auch so eine Frage, würde mich interessieren, wie viele Spielerrunden diese Mega-Dungeons wirklich bis zum tiefsten Grund durchspielen, aber würde man es wollen, wird es wahrscheinlich Monate dauern. Jedenfalls in diese Richtung wollte ich zuerst gehen und habe dann aber gesehen, dass ich mich da völlig verfahren hatte, also ich war da schon irgendwie bei Level 12 und ich war dann über 500 Räume und irgendwie war dann aus, ja, und dann habe ich gedacht, okay, es war jetzt ein Reset, habe dann sozusagen die Räume, die mir am interessantesten erschienen, rausgenommen und daraus entstanden dann letztendlich diese 5 Level Dungeon vom Heiligen von Bruckstadt plus diese 3 mit der Stadt sind es 4 Orte der Oberwelt, ja. Und ich bin dann auch weggegangen von sozusagen Mega Dungeon, wir laufen einfach runter, blätten Monster und tragen die Schätze rauf, sondern hin zu einer klaren Geschichte, ja, zu einem Auftrag, den die Spieler erhalten. Natürlich mit einem gewissen Twist am Ende dann, aber trotzdem sie wissen, also was Sache ist und warum sie runtergehen und was eigentlich das Ziel ist, das sie verfolgen, ja. So. Und wir haben insgesamt, also haben die Marielle und ich sicher ein Jahr, also ein gutes Jahr haben wir daran gearbeitet. Ja, also wenn man das ganze Texten jetzt sieht, das Layout, das Anfertigen der Illustrationen, überarbeiten, die Testspiele, die wir natürlich begleitend dazu oder und als es dann fertig war, noch einmal alle durchgeführt haben, war also sicher ein gutes Jahr Arbeit. Ja.
Wie viele Testspiele hast du da gehabt dann dafür?
Wir haben, jetzt schaue ich nach, dass ich da nichts Falsches sage, weil die sind natürlich alle angeführt. Es waren insgesamt 8 Testspiele haben wir gehabt, genau. Also das waren insgesamt 3 verschiedene Gruppen, also aufgeteilt auf 3 verschiedene Gruppen, die das bespielt haben sozusagen, ja.
Ja, sehr gut. Und die Marella war dann auch gleichzeitig dann auch Co-Autorin im Endeffekt und Ideengeberin für diverse Räume wahrscheinlich?
Genau, wir haben uns natürlich insofern abgesprochen, okay, in welche Richtung soll es gehen. Es war natürlich für sie ja wichtig, weil es natürlich die Illustrationen irgendwie mit dem Inhalt abstimmen musste, ja. Also insofern hat sie dann immer wieder eben meine neuen Ideen präsentiert kriegt und konnte dann auch lesen, was da Sache ist und hat darauf abstimmend dann die Illustrationen gemacht. Sie hatte auch sehr viel Geduld gehabt, muss man sagen. Wir wollten am Anfang nämlich in eine Richtung gehen, klassisch mit Monstern, Orks, Trolle, name it, ja. Hat teilweise ein bisschen in die Richtung zu arbeiten begonnen. Wir sind dann aber davon weggegangen und haben gesagt, okay, wir wollen also diesen Hintergrund des 30-jährigen Krieges haben. Was natürlich heißt, dass wir primär mal Gegner brauchen, also menschliche Gegner brauchen und damit haben wir mit diesem großartigen Trollzeichen noch nichts mehr anfangen können. Aber jedenfalls die Idee dahinter war einfach, und das habe ich bei den Spielen beobachtet, der Ork, wenn ein Ork auftritt, ist es vor allem bei D&D-Systemen vollkommen klar, was Sache ist. Das ist das Böse, das wird nochmal hinterfragt, der wird angegriffen, der wird niedergeschlagen, das ist es. Ja? Man muss keine Sekunde lang drüber nachdenken und ein schlechtes Gewissen haben. Bei menschlichen Gegnern, und das ist das, was ich bei den Testspielen immer wieder erlebt, schaut die Sache anders aus. Da wird wirklich nachgedacht, also was ist jetzt eigentlich mit dem los? Ja? Ist der wirklich ein Feind oder kann ich vielleicht im Gespräch den überzeugen? Oder und oft war es überhaupt nicht klar, wo steht der, was will der? Also es war einfach von der Herausforderung für die Spieler, das Gegenüber einzuschätzen, eine völlig andere, ja, als der offensichtliche Troll oder der offensichtliche Untote oder offensichtliche Ork. Ja. Und dann kommen wir natürlich in diese Tiefen rein, warum diese Menschen sich so verhandeln, wie sie es tun. Und das habe ich dann als Schreiber auch interessanter gefunden, muss ich sagen, als diesen Stereotypen Ork. Ich weiß nicht, wie du das erlebst mit den Gegnern im Rollenspiel.
Ja, es ist definitiv. Also wenn ich so einen alten Bekannten habe, wie eben ein Ork oder ähnliches, dann ist es klar. Also er wird wahrgenommen als Feind und das war's. Es gibt manche Systeme, die sagen, ein Ork ist mittlerweile auch eine spielbare Klasse oder ähnliches. Aber grundsätzlich, es gibt halt so Standardgegner, die erkennt man und die werden halt dann exekutiert. um es einfach zu sagen. Bei menschlichen Gegnern ist es natürlich eher so, ja, es wird mehr hinterfragt, es wird mehr abgewägt, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, was könnte seine Intention sein, das wird auch sehr stark hinterfragt. Wenn ich natürlich jetzt irgendwas spiele wie Cthulhu oder ähnliches, dann rückt das natürlich massiv in den Vordergrund, weil da rechnet ich ja nicht, dass es irgendwas gibt, was Mensch und Tier abweichend ist, also irgendwelche Monster oder was, gibt es ja eigentlich nicht. Ha. Auf das kommt man ja erst nachher drauf. Aber generell, wenn Spieler auf was treffen, und es ist, ja, man spielt ja ein klassisches Edo-System, also sprich Elf Dwarfs und ähnliches, dann ist es klar, wie der Gegner verändert wird. Bei DSA zum Beispiel hat es sehr lange gebraucht, bis das akzeptiert worden ist, dass ein Goblin bzw. ein Ork auch ein Lebewesen ist, das mitunter auch nicht nur aus Schwertgeschnetzel dargestellt ist, sondern halt vielleicht auch was anderes ist. Aber grundsätzlich, ja, bei den meisten Systemen ist es halt so, ja. Also ein menschlicher oder sehr vermenschlichter Gegner ist da ganz was anderes, falls er überhaupt das Gegner wahrgenommen wird. Und das ist natürlich das, was ja bei dir dann rauskommt, weil der Heilige von Bruckstadt, wenn ich das richtig interpretiere, spielt ja nicht in einer fiktionalen Welt statt, sondern ja an und für sich auf der Erde nur vor einiger Zeit, mehr oder weniger.
Genau, mehr oder weniger, das ist der Punkt. Also es spielt im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland. Das heißt, das ist eine historische Kulisse. Aber, also das ist übrigens auch bei Lamentations of the Flame Princess so, also oder sehr oft, dieser Dreißigjährige Krieg, dieses 17. Jahrhundert als Kulisse. Aber natürlich gibt es den Einbruch des Irrationalen. Also es gibt natürlich die Magie und es gibt Dämonen und es gibt Kräfte, mit denen die Spieler sich dann auseinandersetzen müssen, die durchaus unmenschlich sind. Also das gibt's ja wohl. Also es ist ja dann, es ist nicht so, dass es eine tröge Geschichtsstunde ist und das war's. Nein, nein. Da gibt's alle möglichen Feinheiten. Aber die Welt ist trotzdem eine historische Kulisse mit Menschen, die dort leben. Genau. Ja.
Das heißt also, für die Cthulhu-Spieler unter uns würden sie sich eigentlich relativ schnell, ja, gut zurechtfinden, wenn jetzt mal das.
Ich glaube, die würden sich sehr wohl. Ja.
Also die Leseprobe, was du mir da geschickt hast, muss ich ehrlich sagen, ja, also das eine oder andere hat mir gedacht, ja, das ist, erinnert mich mehr an einer guten Cthulhu-Story, als wie an einem klassischen Hack-and-Slay-Dungeon, wie man es als erster gedacht hätte, dass sein könnte oder sein wird. Und dann habe ich mir ein bisschen mehr eingelesen und mir gedacht, nein, das ist ganz was anderes.
Ja, das war unser Anliegen. Also das war der Schritt, den wir dann letztendlich vollzogen haben, weg von dem Hack-and-Slay-Mega-Dungeon und hin zu dem kleineren Dungeon mit der Hintergrundgeschichte. Und wie gesagt, es hängt das ja alles miteinander zusammen, dieser Ort Bruckstadt und die Katakomben unter Bruckstadt und dann die Oberwelt, die es gibt mit den Locations, die sollten alle besucht werden, müssen zum Teil besucht werden. Das sind Entscheidungen, die Spieler treffen, die sich dann wieder darauf auswirken, wie es dann am Grunde des Dungeons am Ende für sie ausgeht oder nicht. Und ja, wie du gesagt hast, es gibt definitiv eine Hintergrundgeschichte zu dem Ganzen, ja, die es auch zu erkunden gibt. Was wir noch versucht haben, weil mir das als Spieler immer gut gefällt, also wenn es jetzt, dass es eben nicht nur den Hauptstrang der Geschichte gibt, sondern dass es für diejenigen Spieler, die gerne Nachforschungen anstellen, die gerne erforschen, ja, im Dungeon mehr rausfinden wollen als nur das, was notwendig ist, gibt es kleine Nebenstränge, Nebenhandlungen, ja, die auch wieder zu Pakten mit Mächten führen können, die Spieler mächtiger machen können, aber auch wieder halt mit gewissen Gefahren behaftet sind, ja. Also, man kann letztendlich von diesem Abenteuer der Heilige von Bruckstadt, abgesehen von dem Hauptabenteuer, noch viel, viel mehr von den Nebensträngen rausholen, wenn man das möchte und wenn man die Zeit investieren möchte und wenn man neugierige Spieler hat. Das ist der Punkt, ja.
Hast du eigentlich die Überlegung auch gehabt, dass das zum Beispiel für so ein Horrorsystem wie Cthulhu oder ähnliches auch mitentwickelst, oder hast du rein den Fokus gehabt, okay, mach jetzt den Dungeon und bring da sehr interessante Story in den Dungeon rein?
Letzteres war das Ziel, und das liegt ganz einfach darum, ich bin natürlich ein begeisterter Lovecraft-Leser und die ganze Cthulhu-Reihe sagt mir auch was, nur ich habe mich nie mit dem Regelwerk wirklich auseinandergesetzt und ich habe es auch nie gespielt. Und deswegen ist das für mich jetzt von daher einfach nicht in Frage gekommen. Aber wir wollen auf keinen Fall ausschließen, dass wir in Zukunft bei Gazer Press einmal ganz klar ein Abenteuer angehen, das wirklich für Cthulhu zugeschnitten ist. Warum nicht? Ja? Würde sich anbieten, definitiv.
Gazer Press selbst ist ja dein Verlag, wenn ich das richtig interpretiere, oder?
naja, Verlag, es ist einmal, also das ist, Verlag klingt jetzt sehr hoch, ich würde sagen, das ist ein Indie-Label und da ist natürlich meine Kollegin als Illustratorin mitzudenken bei der Sache. Und aber Verlag ist natürlich insofern, als wir da in Zukunft weitermachen wollen. Ja, also der Heilige von Bruckstadt ist jetzt sicher kein Einzelwerk, sondern wir haben sehr viele Ideen im Kopf und kreatives Potenzial, dass wir da in Zukunft noch weiter werkeln werden. Definitiv, ja.
Gibt es da schon irgendwas, was du in der Pipeline hast? Was sagst du, okay, gut, das ist jetzt nicht so weit wie natürlich der Heilige von Bruckstadt, aber...
Also ich denke, was uns weiterhin beschäftigen wird, sind auf alle Fälle Dungeons. Denn ich glaube, diese Dungeons, so alt sie sind, haben nach wie vor großes Potenzial für spannende Geschichten. Aber, und das haben wir ja beim Heiligen von Bruckstadt da umgesetzt, mit einer Oberwelt, sodass eben jetzt nicht nur der Dungeon Level für Level einfach hinuntergekämpft werden muss, sondern dass es ein möglichst freier Zugang sein soll, ja. Und also insofern ein offener Dungeon, wenn man das so sagen möchte. Und da würde ich, glaube ich, auch gerne auf dieser weltlichen Kulisse, vielleicht auf dieser historischen Kulisse bleiben, die dann eben aufgebrochen wird durch dieses Irrationale, das reinkommt. Eben wie du gesagt hast, es wird sich eben wirklich anbieten, dass man da ein bisschen mehr in Richtung Cthulhu geht oder die Abenteuer so gestaltet, dass sie auch für Cthulhu verwendet werden können. Aber eben diese Mischung, historischer Hintergrund, Einbruch des Irrationalen. Ich glaube, das ist der Weg, den wir weiter verfolgen wollen.
Wann jetzt irgendwer sagt, okay, ich möchte den Heiligen von Bruckstadt kaufen, wo und wie hat er momentan die Möglichkeit dazu?
Also der einfachste Weg ist über www.gaeserpress.at. Das ist unsere Website. Da gibt es noch einmal Details, worum es konkret im Abenteuer geht, für welche Regelwerke es gedacht ist. Und da kommt man, dann hat man direkt die Möglichkeit, das zu kaufen. Und für diejenigen, die es gerne im Laden kaufen möchte, und wir haben jetzt einen österreichischen Podcast, Planetary. Bei Planetary liegt das mittlerweile auf. Also da kann man die Exemplare direkt im Laden kaufen, spart man sich die Portokosten. Und es werden voraussichtlich weitere Fantasy-Läden in Wien dazukommen. Wir sind da noch in Verhandlungen und in Gesprächen.
Aus PDF gibt es nicht?
Das hat zwei Gründe. Erstens einmal, die Grafiken, so wie die Marella sie gezeichnet hat, entfalten sich natürlich am besten Hardcover A4-Format in unserem Fall, wo man das aufblättern kann, wo die Grafiken auch mal über zwei Seiten gehen können. Ich persönlich mag einfach diese Hardcover-Bände, wenn ich mal Rollenspiele kaufe, egal ob es Regelsysteme sind oder Abenteuerbände. Das war das eine. Und das andere ist halt beim PDF, ist halt immer das Problem. Es gibt da leider mittlerweile eine sehr starke Raubkopie-Szene und die Gefahr ist groß, dass einfach dann diese PDFs im Endeffekt nicht mehr gekauft werden, sondern einfach weitergegeben werden. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, vor allem für die Indie-Szene, die wenig Budget hat. Und wenn das dann auf diese Art und Weise sozusagen unbezahlt in Umlauf kommt, ist das nicht im Sinne des Erfinders.
Auf der Homepage sieht man eher ein paar Bilder auch noch vom Buch selbst direkt, wie es im Buch wirkt.
Wir arbeiten ja ständig an Promotion-Schichten. Also es wird dann auch ein Video geben, wo jemand durch das Buch durchblättert, damit die zukünftigen Spielleiter sich ein bisschen besser vorstellen können, wie es aussieht. Und genau, ja.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.